Teil 2 zum Thema Geschlechtskrankheiten. Dann ist aber auch erstmal Schluss mit diesem bisschen unerfreulichen, aber auch wichtigen Thema. Heute geht es um Feigwarzen und Herpesviren sowie Pilzinfektion und warum Genitalrasur und übertriebene Hygiene mitverantwortlich dafür sind, aber auch wie eine simple Impfung helfen und Schlimmeres verhindern kann. Ja, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zum Podcast Gesünder mit praktischer Medizin. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt und Apotheker und in diesem Podcast geht es darum, gesünder zu leben, wahrscheinlich auch länger, primär durch Vorsorge und Prävention, notfalls durch Therapie und es gibt immer konkrete Tipps, die Sie sofort umsetzen können. Und warum ist das heutige Thema wichtig? Geschlechtskrankheiten nehmen zu und beim Thema Viren und Pilze können Sie durch zwei einfache Verhaltensweisen und eine Impfung das Übel zumindest etwas im Zaum halten. Und ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast, ist ja fast schon Stammgast, Dr. Med. Christoph Pies, Facharzt für Urologie aus Stolberg in Nordrhein-Westfalen, Autor zweier medizinischer Ratgeber, einmal Was passiert beim Urologen und dann den Männer-TÜV. Und seit neuestem auch mit eigenem Podcast Die Pinkelpause zusammen mit Jochen Dominikus. So, lieber Christoph, da sind wir wieder. Geschlechtskrankheiten, zweiter Teil.
Ja.
Heute geht's dann mehr um die Viren, HPV und Herpes, ne?
Genau, das sind die beiden großen Viruserkrankungen, die im Genitalbereich sich manifestieren. Und da würde ich auch gleich mit der allerwichtigsten anfangen, nämlich der HPV-Infektion. Das sind Papillomviren, also HPV heißt humanes Papillomvirus. Da gibt es 200 verschiedene Typen von. Aber wir müssen im Prinzip nur über ganz wenige sprechen. Also letztlich, wenn man es ganz herunterbricht, müssen wir über 4 von diesen Typen sprechen. Und zwar gibt es 2 Virustypen, die sind harmlos. Das ist HPV-6 und HPV-11. Die machen 90% aller HPV-Kondylom- oder Feigwarzenerscheinungen aus. Und es gibt aber leider noch 2 Typen, HPV-16 und 18, die sind die sogenannten Hochrisikovarianten. Und die können bei der Frau leider als Präkanzerose, also als Vorstufe einer Krebserkrankung, wirksam werden.
Gebärmutterhalskrebs.
Und deshalb ist das so enorm wichtig, dass wir da heute ausführlich drüber sprechen, weil die Feigwarzen an sich, die sind extrem lästig und die sind kosmetisch nicht schön und die sind extrem ansteckend, aber die sind jetzt beim Mann nicht wirklich gefährlich.
Aber auch die anderen sind beim Mann nicht gefährlich, ne?
Genau.
Die 16,
also,
18.
Ja, also kann man nicht so ganz so stehen lassen. Es gibt auch beim Mann Peniskarzinome, es gibt Analkarzinome, es gibt Mundrachenkarzinome.
Okay.
Das ist zwar nicht häufig, aber die können auch auf dem Boden von einer High-Risk-HPV-Erkrankung entstehen. Aber was viel, viel häufiger ist, also der Gebärmutterhalskrebs der Frau ist praktisch immer, also mit fast 100% auf dem Boden einer humanen Papillomviruserkrankung Typ 16 und 18 zu sehen.
Deswegen werden ja Mädchen geimpft.
Genau. Ich denke, die Impfung, das sollten wir gleich wirklich ausführlich besprechen,
ja, okay,
weil das ist wirklich enorm wichtig, dass man das auch in der Bevölkerung, dieses Bewusstsein schafft. Denn man denkt, ja gut, dann hat man halt mal so ein paar Viren, so wie ähnlich wie bei Herpes, ne, das geht auch wieder weg. Es geht aber nicht weg. Es ist auch bei Herpes, der bleibt ja im Körper, das heißt der Virus oder das Virus. Und die Feigwarzen, da gibt es keine Spontanheilung. Man bleibt Virusträger. Ja? Und dieses Risiko, dass da so eine Präkanzerose entsteht, das ist vorhanden. Ja? Also auch wenn man einfach keine Symptome hat.
Du sagtest ja, bei diesen gefährlichen 16, 18 hat man auch in der Regel gar keine Feigwarzen. Also man sieht gar nicht, dass man infiziert ist.
Genau, also die klassischen Feigwarzen werden zu 90% von den harmloseren Typen 6 und 11 verursacht.
Mhm.
Ja? Deshalb ist es wichtig, dass die Frau regelmäßig zur Vorsorge geht und sich diesen sogenannten Pap-Abstrich vom Gebärmutterhals machen lässt, um diese Frühstufen wirklich auch früh zu erkennen. Ja? Man könnte sogar so weit gehen, dass man auch Abstriche macht und in der PCR-Diagnostik dann auf Papillomviren untersuchen lässt. Mhm. Aber das wäre natürlich dann ein riesiger Aufwand, auch wirtschaftlich ein großer Aufwand. Also wichtig ist vor allem regelmäßige Vorsorge bei der Frau und regelmäßige Abstriche auf Veränderungen am Gebärmutterhals. Mhm. Ja. Die Viren leben nur in der Schleimhaut, also die gehen jetzt nicht woanders hin, sondern die infizieren praktisch die Schleimhautzellen. Über kleine Mikroläsionen gelangen die in die Hautzellen. Und also reine epitheliale Erkrankung über Schmierinfektionen, ja, also auch Geschlechtsverkehr oder jeder Schleimhautkontakt kann das im Prinzip übertragen. Und dann entstehen meistens am Anfang so ganz flache Knötchen und die werden mit der Zeit dann zu so ganz spitzen Feigwarzen, halt den klassischen Papillomen-Feigwarzen, die in der Hauptausprägung oder massivsten Ausprägung so richtig blumenkohlartig werden können. Also da habe ich auch schon abenteuerliche Erscheinungen gesehen. Oh je. Mhm.
Wie werden die behandelt? Sagen wir mal, die nicht so gefährlichen? Die werden die weggekautert oder?
Ja, es gibt mehrere medikamentöse Ansätze, wie man die behandeln kann. Wir verwenden meistens eine Creme, die den Wirkstoff Imiquimod enthält. 5%ige Creme mit Imiquimod. Aldara heißt zum Beispiel so ein Handelsname. Und die wird 3-mal pro Woche punktuell auf die Warzen aufgetragen, maximal für 16 Wochen. Das kann zwar lokal eine ganz ordentliche Reaktion machen, also so schmerzhafte Erosionen entstehen an der Stelle, aber das hat eine ganz gute Heilungschance für frische Kondylome, wenn die noch nicht zu alt sind. Wenn die zu alt sind, dann sind da so bräunlich verfärbte Kondylome, die bekommt man oft mit den lokalen Therapien nicht hin. Ja. Es gibt noch andere Lösungen, Podophyllotoxin zum Beispiel, bekennt man vielleicht als Vartec oder Condylox. Gibt es solche Lösungen, die werden da punktuell aufgetragen. Mhm. Und Trichloressigsäure kann man auftragen, das darf aber nur durch den Arzt gemacht werden. Mhm. Das kann der Patient nicht selber machen.
Oder chirurgisch oder vereisen?
Ja, das sind dann die anderen Methoden, also dass man in lokaler Anästhesie das vereist oder mit Hitze oder elektrokautert. Ne? Ja. Da ist wichtig, dass man das möglichst vollständig macht, auch über den Rand des eigentlichen Kondyloms hinausgeht. Mhm. Denn die Viren, wie gesagt, sind in den Schleimhautepithelien drin und können natürlich auch die Nachbarzellen noch infizieren, die dann noch gar keine Warzen haben. Also da muss man dann auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen und den Rand noch mit entfernen und kautern. Oder kryotherapieren oder lasern oder ganz banal, wir sind ja Chirurgen, Handwerker, wegschneiden.
Mhm. Ja. Und das Beste wäre aber, wenn sich Männer, also dann Jungs, dann möglichst früh auch impfen lassen würden, oder?
Genau, da sind wir bei der Impfung. Die Impfung wurde 2007 für die Mädchen eingeführt. Ja. Da wurde empfohlen, dass die sich vor dem 14. Lebensjahr, also in einem Zeitfenster vom 9. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr, impfen lassen. Es gibt mittlerweile mehrere Impfstoffe. Der einfachste wäre der zweivalente, also der nur gegen die beiden Risikotypen wirkt. Mittlerweile ist der gängigste, das kennt man vielleicht unter dem Namen Gardasil, gegen 9 verschiedene Virustypen. Ja, also da sind dann die Risikogruppen alle mit zusammengepackt und dann impft man gegen 9 verschiedene Virustypen mit dem Impfstoff Gardasil. Und dann haben wir Urologen ziemlich lange gekämpft, nämlich etwa 10 Jahre. Ich habe da nicht mitgekämpft, aber die Berufsgruppe, dass also auch die Jungs die Impfung bekommen. Ne? Weil es macht ja irgendwie keinen Sinn, nur die Mädels zu impfen und die Jungs nicht. Und 2018 wurde das dann tatsächlich auch von der Ständigen Impfkommission so etabliert. Und seitdem sollen auch die Jungs vor dem 14. Lebensjahr geimpft werden. Impfung ist relativ einfach, wird intramuskulär gegeben. Und zwar am Punkt 0 und dann mit einem Abstand von mindestens 5 Monaten eine Zweitimpfung. Manche ist natürlich sehr früh, ne, 14 Jahre. Manche schaffen das jetzt nicht, das Kind dann zu dem Zeitpunkt zu motivieren oder die Eltern haben das noch nicht so auf dem Schirm. Dann kann man dann auch noch nach dem 15. Lebensjahr impfen. Dann muss man aber 3 Impfungen machen. Dann muss man also am Monat 0, 1 und 6 dann die Impfung.
Und die wären dann bei dem Gardasil auch vor diesen Feigwarzen im Grunde genommen geschützt.
Genau, genau. Also der Schutz ist sehr gut durch die Impfung. Was aber nicht bewiesen ist, dass man damit einen wieder auftretenden Rezidiv vermeiden kann. Also wenn einer dazu neigt, immer wieder solche Feigwarzen zu bekommen, ist es nicht bewiesen, dass man durch eine Impfung das wieder auftreten vermindern oder verhindern könnte.
Also es ist nur sinnvoll vor der allerersten Infektion.
Genau. Ja. Und wie ich eben schon
deswegen
sagte,
muss es auch so früh erfolgen, mit 14, 15. Ja,
also praktisch schon mit dem ersten Geschlechtsverkehr hat man schon eine Wahrscheinlichkeit von 10%, sich Papillomviren einzufangen. Und deshalb wird empfohlen, vor dem ersten Geschlechtsverkehr zu impfen. Sehr wichtig. Beispiel aus Australien. Ja, die haben mittlerweile eine Impfrate von 70%, was sehr, sehr gut ist, eine Durchimpfung von 70%. Wir liegen so nach meinem Kenntnisstand bei 40%. Und bei denen hat die Rate an Feigwarzen um 40% dann abgenommen. Also das zieht dann auch so ein bisschen hinterher, dass also einfach auch die Manifestation der Erkrankung dann deutlich seltener wird. Zwei wichtige Punkte hätte ich noch zu dem Thema Feigwarzen. Erstens, Schutz mit Kondomen ist oft nicht ausreichend, weil die sich nicht nur am Penis manifestieren, sondern auch im Schambereich, Anogenitalbereich. Also da deckt halt ein Kondom meistens nur einen Teil der Wahrheit ab. Und was wir auch sehr häufig sehen, ist eine Verbreitung der Kondylome durch Rasuren. Dass also eine Feigwarze bei der
Genitalrasur, oder?
Genitalrasur, ja. Genau. Dass also eine Feigwarze bei der Genitalrasur sozusagen geköpft wird, Virus austritt und dann andere Bereiche, wo auch halt kleine Mikroläsionen durch die Rasur bestehen.
Durch die Rasur, ne?
Genau. Mit infiziert werden. Und da sehen wir manchmal wirklich rasenförmig verteilte Kondylomflächen einfach durch eine zu intensive Genitalrasur. Mhm. Deshalb immer da auch die Empfehlung, weniger ist mehr. Wenn es denn sein muss, dann lieber elektrisch mit einem kurzen Sicherheitsabstand und nicht Nassrasur und alles abrasieren, was da so halbwegs versucht, aus der Haut rauszukommen.
Sehr gut, ja. Genitalherpes?
Herpes, auch ein wichtiges Thema. Herpes kennt ja jeder von der Lippe. Ne? Da ist das meistens das Virus, das den Namen Herpes Simplex Virus 1, HSV1, trägt. Über 80-90% der Fälle. Umgekehrt ist es im Genitalbereich. Da hat man den zweiten von diesen Viren. Das ist HSV2. Also Typ 2 macht 80-90% der genitalen Herpesinfektion. Also es sind im Prinzip zwei unterschiedliche Virustypen, die aber durchaus auch sich überkreuzen können. Also man kann ein HSV1 im Genitalbereich haben, man kann HSV2 im Lippenbereich haben. Auch hier Haut- und Schleimhautkontakt. Es ist hier häufiger die Übertragung von Mann zu Frau bei einer Inkubationszeit von wenigen Tagen. Das heißt also, nach der Infektion dauert es ein paar Tage, bis dann die ersten Symptome auftreten. Und das sind dann meistens so kleine Gruppen von Bläschen, kennt man ja auch vom Lippenbereich, die dann anfangen stark zu jucken. An dem Punkt, wichtiger Hinweis, nicht dran kratzen. Wenn man ein so ein Virusbläschen eröffnet, verteilt man praktisch die Viruslast in den gesamten Bereich, wo man kratzt.
Ja. Ist ja auch beim Lippenherpes so, ne?
Genau, Finger weg davon. Auch wenn es noch so juckt und spannt. Ja. Wenn die dann so langsam abheilen, dann verkrusten die Bläschen, werden dann zu kleinen Ulzera. Manchmal hat man so richtige Allgemeinsymptome dabei, also es kann richtig krank machen mit Lymphknotenschwellung auch in der Leiste und solche Sachen. Also es kann tatsächlich auch eine sehr lästige und schwerwiegende Infektion sein. Man sollte immer bei Herpesinfektionen auch an andere Trigger- und Begleiterkrankungen denken. Also man ist für Herpes anfälliger bei Stress, wenn das Immunsystem geschwächt ist durch Sonneneinstrahlung, Zuckerkrankheit. Also man muss halt so ein bisschen gucken, was noch so drumherum passiert, also nicht nur die Herpeserkrankung behandeln, sondern auch so ein bisschen gucken, warum hat jetzt dieser Patient, diese Patientin diese Infektion bekommen.
Behandlung ist dann meistens nicht mehr lokal, sondern muss man Medikament einnehmen?
Ganz platt gesagt, man kann es nicht behandeln.
Man kann es nicht, ja.
Ja, also die Cremes, die man auf die Lippen schmiert, die wirken im Genitalbereich nicht. Man kann die Erkrankungsdauer verkürzen, man kann den Verlauf ein bisschen abmildern, aber das sind dann Viruspräparate wie das bekannte Aciclovir, was man dann aber oral
einnehmen muss.
Also eine Heilung ist nicht möglich, es ist auch keine Ausheilung möglich, sondern die Viren
behält man
ein Leben lang und es können immer wieder durch diese genannten Trigger auch Rezidive auftreten.
Ist ja auch ein Beispiel dafür, dass es eben nicht so gegeben ist, dass man gegen ein Virus unbedingt einen Impfstoff entwickeln kann. Ich meine, HPV war jetzt das Positivbeispiel. Aber Herpes, so eine häufige Virusinfektion und es ist bisher nicht gelungen, dagegen eine Impfung zu entwickeln. Ne?
Ja, ist erstaunlich. Ne? Auch wenn wir jetzt bei Coronavirus praktisch eine Erwartung hegen, dass wir innerhalb von 12, maximal 18 Monaten einen Impfstoff für die ganze Weltbevölkerung zur Verfügung haben. Und Herpes ist eine uralte Viruserkrankung und da gibt es keinen verfügbaren Impfstoff gegen. Ich weiß auch nicht, ob da irgendeine aktuelle Forschung läuft, bin ich überfragt, aber es ist erstaunlich, ja. Es gibt nichts. So. Ja.
Gut, und dann hätten wir noch die Pilzerkrankungen.
Wenn du noch kannst.
Ja.
Pilzerkrankung ist jetzt wiederum ein ganz, ganz anderes Thema, weil Pilze ja auf die Haut gehören. Ja, das ist ja wie wenn man einen Schimmelpilz hat, eine Scheibe Brot und zwei Tage rumliegt, dann entwickelt sich. Pilze sind überall.
Ja, die sind gehört zum Mikrobiom der Haut.
Richtig. Ja. Ne, und auf der Haut gehören einfach zu einer gesunden Hautflora auch Pilze. Aber das scheint vielen Menschen nicht zu gefallen. Denn wir sehen doch einen Trend, dass eine durch eine massiv übertriebene Genitalhygiene, einfach durch intensives, mehrmal tägliches Waschen mit Duschgels, herkömmlichen Seifen auf Eichel, in der Scheide, ja, die normale Flora zerstört wird. Und zwar gehen durch dieses Waschen zuerst die Bakterien kaputt. Und in der Scheide sind es beispielsweise die Lactobakterien, die für den gesunden, sauren pH-Wert der Scheide sorgen. Und wenn die Lactobakterien getötet werden durch dieses intensive Waschen, Scheidenspülungen, was es alles gibt, dann wird der pH-Wert von sauer Richtung basisch verschoben und das freut die Pilze, weil die haben erstens keine Konkurrenten mehr und zweitens ideale Wachstumsbedingungen, also vom pH-Wert warm, feucht, ja, und dann hat man schon die Pilzinfektion. Das muss also gar nicht zwingend eine Geschlechtskrankheit sein. Wenn man eine Pilzinfektion hat, kann die durch Geschlechtsverkehr weitergegeben werden, aber man kann auch eine Pilzinfektion ohne Geschlechtsverkehr haben. Das ist also keine klassische Geschlechtskrankheit.
Und der Pilz ist dann dieser Candida-Pilz, ne?
Genau, das sind Fadenpilze, Hefepilze. Candida albicans ist der häufigste Pilz, den
man antrifft. Wie sieht das dann aus? Weiß, ne? Weißer Ausfluss?
Ja, also man hat erstmal eine Rötung, eine Schwellung der Schleimhaut. Ja. Und auf dieser Rötung kann sich dann so ein weißlicher Belag bilden. Genau, ein weißlicher Ausfluss bei der Frau. Ja. Juckreiz kommt dazu.
Und kann dann natürlich wieder als falscher Reflex zu einer noch übertrieberen Hygiene führen,
genau,
oder?
Genau, dann wird der Teufelskreis geschlossen, dann versucht man es besonders gut zu machen, weil ich habe ja einen Pilz, ist ja Zeichen mangelnder Hygiene und versucht dann nochmal den Pilz dann mit noch intensiveren Maßnahmen auszutreiben.
Das gilt ja letztlich auch für die gesamte Körperhygiene. Ich hatte ja schon mal zum Mikrobiom der Haut einen Podcast gemacht und das gilt im Grunde genommen für die gesamte Haut. Ne? Ja. Übertriebene Hygiene, übertriebenes Waschen zerstört praktisch die natürliche Flora.
Ja.
Und dann gibt es Ekzeme und so weiter, Infektionen.
Genau. Wir sollten aber nicht verschweigen, dass auch noch zwei sehr wichtige andere Ursachen dahinter stecken können. Erstmal dieser Spruch im Volksmund, das habe ich mir auf einer schmutzigen Toilette geholt, das kann man so ein bisschen einklammern. Also das stimmt jetzt nicht so, aber man kann sich zum Beispiel auch einen Pilz schon im Schwimmbad oder so holen, ne, wenn man ein Handtuch irgendwo hinlegt und dann das Handtuch dann im Genitalbereich oder sowas anwendet. Also solche Sachen oder mehrmalige Verwendung von Waschlappen oder sowas, das ist schon möglich. Aber jetzt klassische, das habe ich mal auf einer schmutzigen Toilette eingefangen, das gibt es so in der Form nicht. Warme und feuchte Hautfalten sind so eine Prädilektionsstelle, wo die sich gerne aufhalten. Also klassisch, Haut liegt auf Haut, man ist ein bisschen korpulenter. Dann schwitzt man gerne, da ist es warm und feucht und da bilden sich dann gerne Pilze. Und ein wichtiger Trigger ist dann noch die Zuckererkrankung. Diabetes mellitus sorgt dann dafür, dass die Pilze da besonders gerne wachsen und man sehr anfällig für Entzündungen wird. Ja. Und bei Frauen nach den Wechseljahren haben wir noch einen großen Risikofaktor, das ist der Östrogenmangel. Ja. Auch ein riesiges Thema, dass nach den Wechseljahren ganz wenig Östrogen nur noch produziert wird, dadurch die Schleimhaut, ja, wie soll man es beschreiben, ausdünnt, Abwehrkraft verliert und für eine Pilzbesiedlung sehr anfällig wird.
Da ist ja in der Übergangszeit, dass mit Vaginalsuppositorien dann die Hormone substituiert eine Zeit, ne?
Genau, das empfehlen wir sehr oft. Da gibt es zwar auch meistens Bedenken von Seiten der Patientin, weil einfach das Wort Hormone schon so viel Schrecken auslöst, ne, durch Vergangenheit, ne, was da mit Hormonen so angerichtet wurde. Aber letztlich gibt man einfach nur der Scheide lokal die Hormone zurück, die sie braucht für eine gesunde Schleimhaut. Das ist keine systemische Therapie. Ja.
Ich denke, damit haben wir vom letzten Podcast Bakterien, heute Viren und Pilze, das ganze Spektrum. Da ist ganz schön was los da unten, oder?
Ja, ich hoffe, jetzt kehrt mal wieder ein bisschen Ruhe ein.
Genau. Ja, also, aber vom Schutz hattest du ja gesagt, Kondom kann nicht alles aufhalten. Übertriebene Hygiene ist auch keine Lösung, ist manchmal sogar die Ursache. Also vielleicht, was man noch machen kann, wäre bei HPV die Impfung.
Oh, unbedingt. Also das sollte wirklich als Fazit aus diesen beiden Podcast-Folgen haften bleiben, dass man wirklich Menschenleben retten kann, indem man Gebärmutterhalskarzinome verhindert, wenn die jungen Frauen vor dem ersten Geschlechtsverkehr geimpft werden und am besten auch die Jungs.
Hat ja auch ein Deutscher entdeckt, ne? Diese Impfung. Der Harald Zurhausen.
Wieder ein Harald. Ne?
Da, so.
Auch einen Nobelpreis gekriegt.
So, ja. Auch noch nicht. Auch.
Da fehlt das auch noch.
Alles klar. Okay, also danke ich dir. Ne?
Danke auch.
Wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte auf iTunes mit 5 Sternen und scrollen nach unten und hinterlassen einen kurzen schriftlichen Kommentar. Weitere Fragen und Anregungen können Sie über die Facebook-Gruppe, Telegram-Gruppe oder per E-Mail stellen an podcast@haraldschmidt.online. Und der heutige Pharma-Song lautet Papilloma, ist von Flip Phillips, der auch mit Flip Phillips Flip-Tet aufgetreten ist aus den 50er, 60er Jahren, Bebop-Jazz, von dem 2017er Re-Release-Album Just for a Moment. Zitat gibt keins, weil es ein reines Instrumentallied ist. Ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Zum Thema Feigwarzen, verursacht durch Papillomviren, ganz wichtig, impfen lassen, auch die Jungs. Möglichst keine genitalen Nassrasur, weil man so die Viren verbreitet, und durch den Arzt entfernen lassen. Genitalherpes nicht anfassen und durch den Arzt zum Beispiel mit Salben behandeln lassen. Und Pilze werden vor allem durch übertriebene Hygiene verursacht. In der Menopause sind lokale Hormone hilfreich. In den nächsten Wochen geht es dann nochmal um HIV, die PrEP und die PEP, dann über die MyNFP-App, Stressmanagement mal ohne Meditieren und ich gehe der Frage nach, haben wir nun zu viele Krankenhäuser oder nicht und was bedeutet das für Sie? Ja, und ich hoffe, Sie fanden es wieder interessant heute und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!